Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit Jürgen Fellinger von den Ebenseer Glöcklern.
Wir sind heute halt der Ort, wo es entstanden ist, und auf das sind wir unheimlich stolz. Für uns ist es ihm wichtig, dass die Tradition erhalten bleibt.
Mit seiner Pass läuft er am 5. Dezember durch die letzte Rauhnacht des Winters und bringt den Menschen des Salzkammerguts Glück für das kommende Jahr.
Wir treffen uns gemeinsam am Rathausplatz. Dort sind auch dann die ganzen Zuschauer, die kommen. Und dann laufen wir vom Rathausplatz nach einem Böhlerschuss um 18 Uhr, wird dann dort im Kreis gelaufen. Jede Pass zieht dort seine Runden und dann wird in die Ortsteile ausgelaufen. Und das kann sich dann sehr lange ziehen.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Gutes neues Jahr.
Auch dir und auch unseren Hörerinnen und Hörern gutes neues 2025.
Ja, und wir starten gleich mit einer Folge, auf die wir beide uns so speziell gefreut haben.
Genau. Wir sind nämlich in Ebensee und da kommt eine Tradition her, oder sagen wir mal, wir finden das raus, ob sie hierher kommt, die wirklich speziell ist.
Und wir beide sind sogar Teil dieser Tradition. Es ist das Glöckeln, und wenn jemand den Podcast schon öfters gehört hat, der weiß, wir sind begeisterte Glöckler, aber nicht in Ebensee eben, sondern am Attersee. Aber der Brauch, der kommt aus Ebensee, und deswegen haben wir den Jürgen Fellinger hier heute bei uns im Podcast zu Gast. Servus, Jürgen.
Hallo, grüß euch. Bei uns da in der Stockschützenhalle, wo wir unser Glöcklerstübel eingerichtet haben.
Und das müssen wir gleich ein bisschen beschreiben, das ist nämlich wirklich großartig. Es ist ein Stübel, da oben sehe ich die Glocken, dann gibt's da ganz, ganz tolle Motive, die sozusagen farblich dann in die Kappen gehängt werden, oder?
Genau, das sind die 11 Hauptmotive für unsere Kappen. Das sind praktisch die Vorlagen, nach denen werden nachher die Kappen auch hergestellt und so gemacht, genau.
Bevor wir ins Detail gehen, du musst das einmal ganz kurz erklären, oder?
Ja, genau, was ist das Glöckeln? Ich bin schon länger Glöckler, der Robert ist letztes Jahr das erste Mal dabei gewesen. Du verbesserst mich, Jürgen, wenn ich irgendwas vergesse, aber beim Glöckeln geht es darum, dass man sich bunte Kappen, die von am besten einer Kerze beleuchtet sind, aufsetzt und in der Nacht durch die Ortschaften läuft, in einem weißen Gewand und mit Glocken umgeschnallt. Habe ich das richtig jetzt erklärt?
Genau.
Zumindest basic.
Genau. Wichtig sind eben für uns auch die Sachen, die Tradition haben, die sind eben ganz wichtig, die Kerzen und die Glocken. Und der Brauch hat eben den Sinn, dass man mit den Glocken eigentlich mit dem Geläute den Winter austreibt.
Und es ist ja in einer der Rauhnächte passiert das Ganze.
Genau, das ist die letzte Rauhnacht. Das ist der 5. Jänner, das ist die letzte Rauhnacht. Und da passiert das Ganze nachher.
Aber Hauptsache, wir sind schon wieder mal mitten im Thema drinnen. Ich würde es anders aufrollen. Jürgen, wer bist denn du eigentlich? Kannst du uns einmal ein bisschen was erzählen? Ich weiß, du bist bei vielen Vereinen dabei, ein echter Ebenseher. Magst du uns einmal vielleicht einen kurzen Teaser über dein Leben geben?
Ja, bin letztes Jahr 50 Jahre alt geworden.
Happy Birthday.
Bin schon Zeitl auf der Welt, habe schon ein bisschen was erfahren und auch mitgemacht. Ich bin eben Obmann von der Union Ebensee, wo eben auch die Glöcklerpasse da inkludiert ist. Bin in Rempach drüben Feuerwehrkommandant und beim Fasching auch sehr aktiv. Ist ja ein großer Teil des Ebensee gebraucht und hat natürlich auch mit Fasching zu tun. Und bin in meinem Brotberuf, bin ich Einkäufer bei einer Baufirma in Strobl.
Wie liegt denn die Wertigkeit, wenn du jetzt bei der Union Ebensee beim Fußballspiel zuschaust und es buhrt die Sirene? Was machen wir dann?
Machen wir gar nichts, weil wir keine Sektion Fußball haben.
Okay, reingelegt, reingelegt. Genau. Wie bist denn du zum Glöckeln gekommen?
Ja, wie gesagt, meine Karriere als Glöckler habe ich begonnen bei den Rolderbuben und bin dann eigentlich mit den Jahren, dann nachdem ich nach Rempach gezogen bin, bin ich dann bei den Rempacher Glöckler gewesen. Und das hat aber für mich dann, nachdem ich dann Obmann geworden bin von meinem Sportverein, haben natürlich die ganzen Mitglieder dann einmal gesagt, weißt du was, du als Obmann, du musst jetzt natürlich schon bei den Glöckler bei uns laufen und nicht bei irgendeiner fremden Pass. Und darum bin ich nachher bei der Union, bin ihm dann bei der Pass mitgelaufen.
Jetzt müssen wir gleich das Wort Pass erklären, oder?
Genau, Pass heißt bei uns nichts anderes wie Gruppe. Und jede Pass ist eine eigene Gruppe. Und das wird halt dann, bei den einen haben nur große Kappen, die anderen haben nur kleine Kappen. Und wir haben eben das gemischt. Wir haben Kinderkappen und wir haben auch große Erwachsenenkappen.
Und ist es bei euch auch so, am Schluss treffen sich alle?
Nein, bei uns ist es nicht so, sondern wir treffen uns am Anfang und dann läuft da jeder in die Ortsteile. Wir treffen uns gemeinsam am Rathausplatz. Dort sind auch dann die ganzen Zuschauer, die kommen. Mhm. Und dann laufen wir vom Rathausplatz nach einem Böhlerschuss um 18 Uhr, wird dann dort im Kreis gelaufen. Jede Pass zieht dort seine Runden und dann wird in die Ortsteile ausgelaufen. Und das kann sich dann sehr lange ziehen. Kommt aber darauf an, wie groß die Ortsteile sind, aber wir haben so ungefähr so zwischen 1 und 2, dass man wieder zurück sind bei uns in der Stockschützenhalle.
Wahnsinn, aber interessant, gell? Ja, eigentlich ganz anders wie bei uns.
Ja, komplett. Wir laufen zuerst durch die Ortsteile und treffen uns am Schluss und alle passen, laufen durch das Ortszentrum von Schörfling dann. Mhm. Aber ja, Wahnsinn. Also bis zwei hat es bei uns noch nie gedauert.
Und Glöckler gibt es ja mittlerweile in ganz vielen Orten. Im Salzkammergut.
Im Salzkammergut, ja. Der Ausgangspunkt ist trotzdem Ebensee und auf das sind wir sehr stolz. Bei uns laufen 19 Passen und sind ungefähr 400 Glöckler, was da unterwegs sind an den Abend. Und das ist eine ganz super Sache und ich sage, auf das sind wir wirklich stolz, dass das von uns ausgegangen ist.
Das ist eine ganz besondere Sache und ich glaube, das würde euch ja keiner streitig machen. Schauen wir ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Weißt du, wie das Ganze losgegangen ist? Es gibt ja verschiedene Theorien, glaube ich. Ganz genau weiß man es ja nicht. Es gibt auf jeden Fall mal dieses Jahr 1873. Da ist es zum ersten Mal in einer Gmundner Stadtchronik erwähnt. Aber weißt du da ein bisschen mehr oder kannst du zumindest ein bisschen was erzählen, woher das kommt?
Naja, das Ganze ist, nachdem es in der Gmundner Stadtchronik erwähnt worden ist, kommt natürlich alles, wie vieles im Salzkammergut, aus dem Salzabbau, aus der Salinengeschichte. Und man sagt natürlich immer, man kann es jetzt nicht mehr hundertprozentig nachweisen, aber dass das weiße Gewand von dort herkommt, weil die Salinenarbeiter das in der Saline als Arbeitsgewand gehabt haben und die Zeiten da zumal waren nicht so rosig. Und dann ist man eben mit dem weißen Gewand, sind die Leute Glöckeln, das heißt, das kommt ja von Betteln und von Anläuten. Und die wollten einfach nicht nur mit einem weißen Gewand wo anläuten, sondern die wollten irgendwie die Leute da was zahlen dafür, dass sie was kriegen. Und dann haben sie sich halt aus all die Schachteln da zumal so Koppen gemacht, wo es halt eine Kerze drin gehabt, dass das beleuchtet worden ist. Und das war wirklich, also ich habe mit dem Glöckelauf, wie man jetzt kennt, nichts zu tun, weil die Materialien und der Wert dieser Kappen kann man mit denen von früher gar nicht mehr vergleichen. Das waren wirklich einfachste Mittel und die Leute haben halt, dass sie sich ein Leben irgendwie leisten haben können, haben halt die wirklich aus der Not heraus, das ist der Brauch da entstanden.
Ich glaube, es hat wahrscheinlich zwei Vorteile gehabt. Zum einen war es schön beleuchtet für den Weg, zum anderen natürlich, man hat die Passen von Weitem schon gesehen. Und ich war bei euch im Museum oben und habe mir angeschaut, der ganze Dachboden ist voll mit der ganzen Geschichte des Glöckeln. Also da hat sich schon einiges zusammengesammelt.
Ja, es war natürlich auch, letztes Jahr war ja die Kulturhauptstadt auch in Ebensee und es ist da eigene Kulturhauptstadtkappe entstanden, die steht auch dort oben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ja, habe ich sicher gesehen, aber.
ja, die haben es auf jeden Fall auch da gemacht. Das gehört auch zu der Kulturhauptstadt dazu. Und ja, das sind lauter Relikte, wie wir gesagt haben, wo man ein wenig die Chronik der Koppen ein wenig verfolgen kann, wie auch von der Bauart her.
Aber wenn du schon von der Bauart redest, reden wir mal von der Form. Was war die Urform?
Ja, die Urform, es gibt in der Rempach-Chronik von die Glöcklerkappen, da haben sie früher, die haben eine Kirche am Kopf gehabt, die beleuchtet gewesen ist. Es hat Schweine gegeben, also es war eigentlich da, wo die haben einen Stern aufgehabt, also wie gesagt, es war
eine Vielfalt
eigentlich, ja. Und die gibt es auch heute noch, weil es gibt Sturmhut, es gibt verschiedenspitzige Kappen, also das ist, auch die Vielfalt ist heute noch da.
Aber eines ist mir auffallen, das Dreieck sozusagen, der Kristall, der Salzkristall, kommt immer wieder vor, oder auch?
Ja, bei uns weniger, aber wie gesagt, der Spitz und das ist in jeder Koppen drinnen, ja.
Ist es ein Zufall, dass diese ersten Glöcklerläufe und eigentlich bis heute, dass das in der Rauhnach passiert? Weil du hast gesagt, es ist ein Ort von Betteln gewesen, aber ist es auch ein Ort von Glücksbringen, von Geister austreiben oder sonst irgendwas?
Oder Aufwecken der Natur?
Mhm. Naja, das ist sicher ein Denkwert, weil man ist ja nicht irgendwo hingegangen, und sag ich mal, wie du jetzt sagst, mit dem Betteln, sondern nein, man wollte da einen Hintergrund auch haben. Und das war eben dann dazu mal die letzte Rauhnacht, wo man sagt, du, mit den Glocken eben im Winter vertreiben, mit den hellen Koppen schauen, dass man es früher erweckt. Und das war eigentlich auch, wie viele Bräuche, auch der Hintergrund da von dem Ganzen.
Und geht's bis heute durch, oder? Oder habt ihr auch mal irgendwo in der Geschichte dann Jahre gehabt, wo es keinen Glöcklerlauf gegeben hat oder längere Zeit, wo es keinen Glöcklerlauf gegeben hat? Oder kann man das wirklich zurückverfolgen, dass der eben sehr Glöcklerlauf zumindest bis 1873 zurückverfolgbar ist?
Also, ich meine, in jüngster Zeit, was man da noch sagen kann, was vielleicht einmal nicht gegangen war, das war das Thema Corona gewesen, aber das ist sogar da sind wir gelaufen, also es hat da auch nichts
von kein
Unterbruch. Wir haben halt nächsten Tag nicht ansammeln dürfen, was für uns natürlich als Verein ist natürlich das eine Einnahmequelle, aber wir sind halt am nächsten Tag nicht ansammeln gegangen, aber wir haben gelaufen sind wir trotzdem.
Das ist auch interessant, das musst du nochmal erklären. Das heißt, ihr sammelt es nicht beim Glöcklerlauf direkt ab, sondern einen Tag danach. Warum?
Wir sammeln im Ort drüben, wo die Zuschauer sind, am selben, also auf die Nacht ab, beim Lauf, da sammeln wir ab und wir gehen dann nächsten Tag, weil wir laufen einfach, wir haben da einfach zu wenig Zeit, dass wir es ist ja auch natürlich eine Personalressource, was du brauchst, damit du bei jedem Haus anleitest. Und wir sind halt draufgekommen irgendwann einmal, dass auf die Nacht nicht so viele Leute daheim sind und wir gehen dann nächsten Tag ab 10 Uhr, dass wir halt sagen, da haben wir die Gebiete, da gehen dann alle 2 und 2 und manche gehen in die Gebiete schon 20 Jahre und die wissen genau, da kriege ich heute am Mittag, da kriege ich auf die Nacht was zu essen. Und so ist eigentlich, es ist meistens so, also so ist es halt bei mir und bei meinen Kollegen, dass wir sagen, unser Tag ist dann auf die Nacht um 6 oder um 8 auf die Nacht, sind wir dann wieder da unten, geben unser Geld an, trinken nur ein Seitel und dann ist der Tag gereint.
Das denke ich mir. Und für euch als Vereine ist das wichtig, weil es ins Jahresbudget eingeht wahrscheinlich, oder?
Naja, wie es bei uns ist, wir haben 2 große Sportanlagen, wir haben im einen Dezember eine Stockhalle, die zum Erhalten ist, dann haben wir noch unser Leichtathletikzentrum, ich meine, Rainer Meier sagt dann jedem was, das ist auch aus unserer Kaderschmiede heraus entstanden und wir sind stolz, dass wir da die Anlage haben, aber natürlich, die sind natürlich in der Erhaltung auch sehr kostenintensiv und das komplette Budget, das wir da einnehmen, das fließt 1:1 wieder in die Jugendarbeit und in die unseren Sportstätten rein.
Das hast du zuerst gesagt, dieser Salzkristall, der kommt bei euch nicht vor in der Form von den Kappen. Was sind denn die Formen eurer Kappen?
Unsere Kappen sind spitze. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie viel Spitze das wir haben, aber wir haben ganz vorne einen Sturmhut laufen und bei uns ist eben das Mittelteil rund, bei manchen ist es oval und ist eben dann außen rund, haben wir dann noch mit mehreren Spitzen geschmückt und da sind nachher die einzelnen Formen drinnen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel das wir drauf haben.
Wir sind gerade vorbeigegangen, sie stehen alle schon draußen in Reihe und Glied, wunderbar vorbereitet, ihr macht da echt einen tollen Job. Kommen eigentlich wegen am Glöcklerlauf auch viele Gäste und Touristen, um sich das anzuschauen schon mittlerweile?
Ja, das ist bei uns eigentlich, 50 Jänner ist eine für uns touristisch ganz ein großer Tag, weil die Leute auch viel wegen Krippelschauer da kommen, die machen, da kommen die Bustouren, die kommen in der Früh, dann haben sie den ganzen Tag Krippelschau. Es gibt dann eine Ausstellung im Rathaussaal, wo man sich die Kappen wirklich ganz nah anschauen kann. Das ist auch am selben Tag am 5. und wir haben dort auch Kappen drüben stehen und wir holen die dann vor den Lauf wieder. Und dann ist eigentlich auf die Nacht, dann steigen die Leute dann drüben. Also bei uns ist das Höhepunkt im Jahr, der Glöcklerlauf.
Der ganze Ort voll.
Der ganze Ort voll, genau.
Wie baut denn ihr die Kappen? Oder wann sind diese Kappen gebaut worden? Oder wer definiert die Formen zum ersten Mal? Wie ist das passiert bei euch?
Naja, wie so vieles passiert, man sitzt auf dem Tisch bei einem und trinkt ein Bier und und sagt, was tun wir? Wie tun wir nächstes Jahr? Und wie läuft das? Wir haben jetzt die Garnitur, mit der wir momentan laufen, die ist eben, wie gesagt, 5 Jahre alt. Und, die ist halt auch so entstanden, weil wir halt Leute haben, die sich da Gedanken machen, die halt sagen wollen, du, ich möchte was arbeiten. Und es ist ja nicht nur Arbeit, sondern es ist auch das Gesellige, dass man da sitzt man beieinander, wie früher haben es, weiß ich nicht, Frauen haben früher Höcken da auf die Nacht. Und es ist ja so Arbeit gewesen im Winter, wo wir gesagt haben, da sitzen die Leute beieinander, die arbeiten da. Und in der geselligen Runde, man kann sich unterhalten, man kann ja neben der Arbeit da geschmoren oder trüffeln, wie wir bei uns sagen. Und ja, so ist das entstanden. Und da schauen wir halt alle, da wir jetzt ja ein gearbeitet haben. Es ist ja dann nach dem Lauf, wenn es wieder nicht so schön ist, auch nächstes Jahr wieder was zum Herrichten. Und ich sage, das geht dann irgendwo Mitte, Ende Oktober an. Und dann wird da herin wieder eingeharzt und dann wird das Stübel aufgesperrt und dann geht's da hin. Und dann arbeitet man eigentlich bis immer knapp vor dem 5. hin. Und wenn es so ist wie heute, dass wenig kaputt worden ist, dann ist weniger Arbeit, aber man trifft sich trotzdem wöchentlich, weil man muss ja Ideen wiederfinden fürs nächste Jahr.
Wie viele Leute laufen mit?
Wir haben jetzt einmal 11 Kappen, die laufen fix und dann haben wir ungefähr so zwischen 15 und 20 Leute, die jetzt so nebenbei noch absammeln und so. Und dann haben wir noch die Kinder, die laufen dann auch. Die brauchen ein bisschen mehr Abwechsler, weil die können natürlich noch nicht so lang laufen, aber da haben wir eigentlich gut aufgestellt. Also insgesamt werden wir so um die alles zusammen 50 Leute sein.
Und ihr lauft ja 20 Kilometer, stimmt das?
Genau, die großen Kappen, also die Erwachsenen, die laufen 20 Kilometer. Bei den Kindern ist es nicht so viel, aber wie gesagt, die sind sicher auch bei 10 Kilometer, was die laufen.
Aber das ist ja anstrengend, oder?
Ja, es ist sehr anstrengend. Und darum muss man auch oft stehen bleiben und muss einmal die Kappen runter. Und da haben wir natürlich auch die vorgegebenen Labstellen, wo man sich dann einmal niedersitzt und was isst, was trinkt. Und dann sitzt man halt einmal eine Viertelstand, eine halbe Stand und dann geht's wieder weiter.
Gibt's da so einen Passenführer dann, der dann wieder einmal zur Disziplin ruft und sagt, jetzt geht's weiter, weil sonst kommen wir um 4 in der Früh heim? Oder gibt es einen Anführer, den ihr habt?
Naja, es gibt einmal den Vorläufer. Mhm. Und das ist bei uns der Reisenbichler Günther, der läuft schon lang vor, der hat das Amt schon seit sicher 25, 30 Jahre über. Und dann gibt es einen Anzünder, das ist dann mein Job. Und wir dann aber so Good Cop, Bad Cop spielen. Und meistens bin ich der Bad Cop und meistens der Spielverderber, wo ich sage, ja, jetzt schauen wir aber noch weiterkommen, weil irgendwann möchten wir daheim sein. Auch. Und ja, das ist dann aber nicht so der geschmore Job. Aber mir ist so gut, wenn wir alle wieder heimkommen und die Koppen da wieder draußen steigen. Und dann ist einfach wieder gut, wenn wir da sind und dann können wir da herunter auch noch ein wenig reingehen.
Aber jetzt hast du ein wichtiges Stichwort gesagt, nämlich Anzünder. Das heißt, ihr habt in den Kappen wirklich noch Kerzen?
Ja, das ist ganz wichtig, da Kerzen dran sind. Also elektrische Beleuchtung geht in dem Sinne gar nicht.
Und deswegen bist du bei der Feuerwehr, dass du der Anzünder bist.
Genau, ja.
Anzünder und Löscher.
Ja, genau. Es ist zwar schon ein bisschen gefährlicher mit den Kappen, da hat es auch mal was gegeben mit der... Bei der Ebenserfahrung, weil die hat bei uns auch ein Glecklerpass und dann ist wirklich einmal ein Kappen abbrennt. Also war dann nicht so lustig.
Aber sag einmal, wie kommt denn das mittlerweile noch an in der Bevölkerung? Ist zum Beispiel ein Problem, dass man die Stationen noch aufstellt oder ist das komplett tief verwurzelt bei euch und es gibt da einfach gar nichts? Da sind jedes Jahr die gleichen Stationen, wo man stehen bleibt und das ist in Stein gemeißelt.
Und freuen Sie die Leute?
Ja, die Leute freuen sich vor ihm. Also wenn... In meiner Zeit, wie ich jetzt da laufe, ist uns einmal passiert, dass leider wer verstorben ist und mir da eine neue Laufstation braucht. Und die Leute freuen sich voll, wenn du da einen fragst. Also ich habe genau einen gefragt und der hat gesagt, super, ich räume Garage aus und da stellen wir halt die Bierzeitgarnitur rein. Und dann freut er sich und der hat mich halt gerade vorher wieder telefoniert mit ihm, ob das eh wieder passt heuer, da haben wir wieder geheimen. Also die Leute, die freuen sich voll. Also neben sich ist das auch tief verwurzelt, das Ganze.
Aber das heißt, du hast da überhaupt kein Problem, die Leute zusammen bringen für den Lauf an sich und der Nachwuchs ist auch da.
Der Nachwuchs ist auch da. Es ist zwar immer wieder spannend jedes Jahr, weil eine gewisse Rotation ist schon drinnen, weil natürlich auch junge wegziehen und so, aber ich sage mal, Stammpersonal haben wir und daran bauen wir das jetzt ja wieder neu auf. Also, und es ist doch immer wieder lustig, dass man schaut, wenn man dann alles beieinander hat am Abend, dass das alles funktioniert.
Bevor wir zum Thema kommen, wo wir ein bisschen Angst haben davor, nämlich Glöcklerläufe in anderen Orten, zum Beispiel bei uns am Attersee, würde ich ganz gerne nochmal über diese Motive sprechen, die man da hinter uns sieht. Unsere Hörer sehen es ja nicht. Welche Motive sind bei euch in eurer Pass auf den Kappen drauf und warum ist es so?
Ja, kommt auch wieder auf das zurück, was wir vorher geredet haben. Die Idee ist einmal entstanden, es gibt ja mehrere Motive. Mal, wenn man halt den Glöcklerlauf in Emsee, wenn man sich den anschaut, es gibt kirchliche Motive, es gibt Motive, die haben wirklich einmal entstanden auch für Kinder. Da ist halt einmal ein Mickey Maus drinnen gewesen oder sonst irgendwas. Und bei unseren Motive ist das so, wir haben einfach das Ganze entstehen von Entwerfen der Kappe bis, sagen wir, da ist einmal ein Büttel, wo wir Franzl schneiden, dann ist da der Anzünder drauf, dann haben wir da vor dem Lauf, wo man die Glocken anzieht, dann haben wir beim Lauf, wo man wirklich sieht, wie die Zuschauer da sind, dann ist da was mit Absammeln und dann das Letzte, was hinter mir ist, das ist dann das, die Glöcklerjause, das ist dann unser Abschluss, wenn man dann 14 Tage, 3 Wochen nach dem Lauf zusammenkommt und sagen, alles ist gut gegangen, dann bedanken uns wir als Verein bei den Läufern und bei den ganzen Mitwirkenden mit einer Jausenzünftung, das gehört sich so und das ist unser Dank schon für die Leute.
Da müssen wir unbedingt Fotos machen und dann irgendwo auf Instagram oder Facebook hochladen, weil es ganz super diese Motive und ich kann es mir richtig gut vorstellen auf den Glöcklerkappen.
Das hier sind aber die Vorlagen, wo nummeriert ist, welche Farbe kommt sozusagen an welche Stelle und ihr paust die wahrscheinlich immer ab, oder? Und schneidet sie dann aus und klebt sie dann frisch in die Kappen rein, oder?
Genau, also das sind die Vorlagen und die werden nachher mit einem Papier übertragen auf ein schwarzes Tonpapier und dann wird das praktisch ausgeschnitten. Und das, was ich ausschneide, wird dann mit einem Farbpapier hinterklebt.
Seidenpapier, glaube ich, ist es, oder?
Ja, so Seidenfarbiges.
Ja, genau. Ist ja richtig aufwendig. Wie oft müsst ihr die neu machen? Immer nur, wenn was passiert, oder?
Ja, man hofft, dass nicht viel passiert, aber eigentlich macht man, wenn nicht wirklich ein grober Schaden ist, macht man so eine ganze Garnitur einmal. Also man tauscht dann nicht irgendein Mittelteil, wenn nicht. Außer es ist, weil man schaut dann alle, dass man die Kappen so lange hält, wie es geht. Darum schaut man jedes Jahr, wenn irgendwo vielleicht einmal eine Klebestelle oder was aufgeht, dann pickt man das wieder, damit es nicht mehr wird. Und eigentlich sagt man, also wir machen es halt so, wir tauschen dann eine ganze Garnitur, wenn es dann tauschen ist.
Das heißt, diese Vorlagen hier sind noch ein bisschen heilig für euch?
Genau, die sind sicher heilig für uns. Das sind nämlich Entwürfe von unserer, also ist auch ein Mitglied von uns im Verein, die hat uns das gemacht. Das ist eine Künstlerin und die hat uns das gemacht. Die hat auch das Ganze, das ist ja nicht ganz so einfach, wenn man da hinschaut. Jetzt sieht man da ein schwarz-weiß Bild. Und wenn wir dann rausgegangen und dann schauen uns die Kappen an, man muss ja das vorstellen können, was picke ich da jetzt für Vorbeine? Weil es bringt ja nichts, wenn ich dann drei Formen in den Mittelteil drinnen habe. Also das muss man schon sich vorstellen können, wie das dann am Ende ausschaut.
Und jedes Bild kommt zweimal, einmal rechts, einmal links auf die Kappe oder es sind unterschiedliche Bilder drauf?
Nein, das ist halbe links und rechts das gleiche Bild.
Klar, damit es jeder von jeder Seite gut sehen kann. Ja, großartig eigentlich, oder?
Ja, Wahnsinn. Also ich schaue mir die ganze Zeit diese Motive an, weil es wirklich, wie du sagst, aus dem Leben der Glöcklerläufers ist.
Toll. Bevor wir zu deinem Thema kommen, das weiße Outfit besorgt jeder sich selbst, nehme ich an, oder?
Genau, das besorgt ja jeder selber. Das ist Eigenregie, arbeitsgewandt.
Was nimmt man da am besten? Gib uns einen Tipp, weil da sind wir noch nicht ganz fündig geworden. Wir haben noch nicht das ideale Gewand.
Ich finde schon, wir haben eine weiße Daunenjacke und eine weiße Jeans.
Naja, das ist nicht ganz das Ideale.
Ich gewusst, jetzt gibt's was.
Nein, man kann eigentlich sagen, also grundsätzlich läuft bei uns ja jeder mit einem, früher hat man gesagt, der blaue, aber die gibt's in weiß genauso. Ja. Es ist ein Arbeitsgewand und die gibt's in weiß für die Maler und das wird eigentlich bei uns angezogen. Also man hat schon drunter eine dickere Jacke oder irgendwie die Sportjacke.
Man hat schon drunter Unterhose an.
Nein, weil es wird ja oft kalt, oder?
Naja, das ist am 5. Januar hat es meistens auch in Emsen nicht unbedingt.
Plus gerade.
Und dann ist auch wichtig, dass man aber mit der heutigen Sportbekleidung ist ja das kein Problem nehmen.
Alles klar, das heißt, ihr habt wirklich den weißen Arbeitsanzug sozusagen drüber, über die Jacken und über das euer privates Outfit.
Genau.
Und dann ein Gürtel und da dran die Glocken.
Genau, eigentlich ein Gürtel und dann hat man eben das Geschirr, wo die Glocken hinten umhängen. Das ist auch ganz wichtig, dass das wirklich angepasst wird an die jeweilige Person, weil wenn die Glocken falsch schlagt, dann kann es sein, dass da hinten ganz offen wirst, wo die Glocken schlagt. Also das muss man schon an denjenigen oder diejenige Läuferin anpassen.
Die Glocken schauen übrigens auch großartig aus. Die sind bei euch immer schwarz.
Das ist ja so, ja. Das gehört auch so dazu.
Sie unterscheiden sich ja wirklich von unseren Glocken. Wir haben so richtige Kuhglocken, die wir hinten drauf haben. Und ich war schon öfters wund, aber nicht unten, wo die Glocken schlagt, sondern wo sie reibt.
Jojojo.
Macht doch ihr beide, lacht jetzt.
Okay, jetzt kommen wir wirklich zu anderen Orten. Es hat sich verbreitet im ganzen Salzkammergut. Wir sind jetzt einmal quer durchgefahren übrigens und haben in jedem Ort ein Plakat gesehen zum Glöcklerlauf. Das ist schon spannend, oder?
Ja, das ist sicher spannend. Wir sind halt der Ort, wo es entstanden ist, und auf das sind wir unheimlich stolz. Und es werden da, ja, wie gesagt, in anderen Orten, ich möchte da keine Namen nennen, aber wie gesagt, für uns ist es eben wichtig, dass die Tradition erhalten bleibt. Das ist bei uns eben die Kerzen in der Kappen drinnen und man läuft mit einer Glöcklerkappen nicht am helligsten Tag.
Okay.
Und es ist ja eine gewisse Ehre, wenn man kopiert wird. Wir wissen das ziemlich gut.
Genau. Wenn man so wie in Ebensee der Ausgangspunkt ist und dann laufen sogar unsere Wolken drüber. Also es ist grundsätzlich nicht schlecht.
Schörfling bitte.
Wenn einmal was wieder über den Berg rüberkommt zu euch.
Ja, aber ich muss jetzt auch sagen, es geht auch in die andere Richtung. Also Bad Gäusern und so weiter sind alle unterwegs, oder?
Ja, nein. Das hat sich schon weiter entwickelt. Und wie gesagt, wir haben heuer geschaut und es ist ja sogar in Straßburg mit der EU-Berglaufen draußen von Ischl ist da ein Pass gefahren und die haben in Straßburg heuer beim Glöcklerlauf, also die haben dort sind dort gelaufen.
Heuer. Ah, wirklich? Aber das war wahrscheinlich im Rahmen der Kulturhauptstadt, oder?
Das ist über den Heide Hannes, über den Dengrind, der hat die dort rausgenommen, ja. Es sind auch schon mal in Dubai gelaufen, also es war eine ganz spannende Geschichte.
Aber das wart's nicht ihr, ihr würdet das nicht machen?
Es waren schon Ebenseher dabei, ja. Und da sind wir aber auch mit den Fetzen mitgefahren, da haben wir, ja.
Aber das heißt, der Preis muss stimmen. Kann man das so sagen?
Jetzt wird er frech, der Peter.
Naja, jetzt lasst er sich mal Gas.
aber jetzt nicht schnell wieder heimfahren, durchs Weißenbachtal. Nächstes kontroverses Thema. Dürfen Frauen beim Glöckeln dabei sein? Da hat man ja manchmal was gelesen aus Ebensee. So ehrlich muss es sein.
So ehrlich müssen wir sein, aber ich sag, das hat jetzt nicht mit den Frauen bei den Glöcklerpassen was zu tun, weil, wie ich schon zuerst gesagt habe, ich bin bei den Rennbacher auch mitgelaufen und im Hintergrund arbeiten dort auch Frauen. Sie dürfen, wie es bei Rempach ist, zwar dort dann nicht mitlaufen, aber bei uns beim Verein laufen die Frauen immer mit. Mhm. Schon als Kinder laufen Frauen mit. Also wir haben da überhaupt kein Problem nicht. Und das, was du angesprochen hast, mit dem Frauenproblem, das da trotzdem mal so hochgekocht ist, das war eigentlich nur das, dass die gesagt haben, sie wollen in den Männerbrauchtum des Glöckens dann Wirbel reinbringen. Das haben sie auch definitiv zusammengebracht. Und das ist eine reine Frauenpass. Und im Hintergrund sind bei der katholischen Jugend und bei uns immer schon Frauen mitgelaufen. Aber wir machen ja da nicht einen Zirkus draus. Vereinsleben ist ja nicht nur Männergeschichte, sondern es ist auch was mit Frauen. Also das ist, und wie gesagt, bei den Passen im Hintergrund haben immer schon Frauen mitgearbeitet. Zum Franzenschnall, zum Bicker, das ist ja nicht nur eine reine Männerpartie. Mhm. Aber sie haben halt, gewisse Passen sagen halt, dass bei einer keine Frauen mitlaufen dürfen. Aber wir sind da nicht so. Also das, bei uns dürfen sehr wohl Frauen mitlaufen. Es sind auch Frauen, wenn wir wieder auf die Mittelteile zurückkommen, wie zum Beispiel da, das ist ohne Landsteiner Hanna, die da drauf ist, die ist schon seit eher dabei und wie gesagt, die arbeiten bei uns mit und laufen auch genauso mit.
Ja, stimmt, auf den Motiven sind auch relativ viele Frauen oben, ja.
Aber das heißt, ganz kurz nochmal zu dem Motiv, ihr wisst teilweise, welche Personen da drauf sind.
Genau, ja, das ist auch der Hintergrund. Super. Zum Beispiel, jetzt ziehe ich nicht da vorne beim Grüßbaum, das ist der Vorläufer, über den wir vorher gerade gesprochen haben, Reisenbichler Günther, das ist sein Gesicht, was da auf dem Mittelteil drauf ist. Das ist aber auch bewusst so gewollt.
Unglaublich. Und es ist ja auch anerkannt als großartige Tradition. Ich komme jetzt zum UNESCO-Weltkulturerbe, das ja auch sozusagen den Glöcklerlauf ausgezeichnet hat. Wie kam es eigentlich dazu, weißt du das?
Es hat da an sich Ansuchen gegeben von ein paar Passen. Also wir haben sie alle zusammengeschlossen in Emse. Wir haben nur gesagt, die Frauenpass, dazu ist im Auer aus dem entstanden. Und dann haben wir gesagt, nein, das ist die einzige Pass, die nicht dabei ist. Aber alle anderen Passen sind da mit dabei bei dem Weltkulturerbe.
Ja, ist großartig, großartige Auszeichnung.
Na voll, wie läuft so ein Prozess ab? Muss man das dann einbringen und das wird bewertet oder wie ist das?
Ja, es ist, du musst nachweisen können, wie lange gibt es die Tradition noch, wie viele Leute sind da beteiligt und was ganz wichtig ist, ist auch die Nachhaltigkeit, dass du die Tradition auch an die nächsten Generationen weitertragst und das wird dann entschieden, ob das dein ist. Wir haben ja neben seinem Jahre Weltkultur, aber bei uns gehört der Fasching Montag da dazu, das ist ganz ein wichtiger Ding auch. Dann gehört die Krypten gehören auch dazu. Und der Vogelfang ist auch noch dabei. Das ist das, was mir jetzt ganz schnell einfällt, was wir in Emse alles haben.
An interessant. Und was bringt es außer dem Titel und dadurch, dass halt Aufmerksamkeit draufkommt?
Ja, was bringt? Es ist jetzt nicht mit finanziellen Dingen verbunden. Es hängt halt eine Urkunde bei uns da und da steht halt drauf Weltkultur, aber Glöcklerlauf Ebensee. Aber man wird jetzt wegen dem nicht reicher oder ärmer.
Ich finde es eine tolle Auszeichnung und vor allem es ist verdient. Aber ich glaube schon, dass durch so eine Auszeichnung immer das Interesse von außen größer wird. Glaubst du nicht?
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wenn man halt auf der Liste draufsteht, ist natürlich auch der Zuschauerandrang. Ich meine, das sieht man schon auch, wie viele Leute das da dann kommen am 5. und bei uns da zuschauen. Das ist ganz klar, ist das ein Zugpferd ist.
Das Glöcklern hat einen wahnsinnig langen oder lange Tradition. Verändert sich das von Jahr zu Jahr, würdest du sagen? Oder schaut sie da ganz genau drauf, dass dieser Brauch so bleibt, wie er aus der Vergangenheit kommt oder zumindest wie er jetzt ist?
Naja, er verändert sich sicher. Wenn wir zuerst schon geredet haben, allein die Kappengröße, die verändert sich eigentlich immer, weil es ist schon fast ein bisschen ein Wettlauf geworden, wer hat die größeren Kappen und wer. Jetzt mittlerweile ist es wieder so, wo man jeder Wein zurückgeht, war ja eigentlich das Ganze, man muss sich vorstellen, man muss ja laufen auch und das ist ja, das hat man auch das ganze Gewicht am Kopf, also das ist ja auch was in Emse, die Urform der Kappen. Wir haben da kein Holzgestell drunter, wo die Last auf Twitter verteilt wird, sondern du tragst wirklich das ganze Gewicht am Kopf.
Am Kopf, auf einem Arbeitshelm, ne?
Genau, auf einem Helm oder bei den alten Kappen ist noch ein Hut drinnen. Da sind wir halt auch draufgekommen, was da ist, fix ein Hut drinnen. Und wenn jetzt du, ich habe relativ einen großen Kopf, du hast wahrscheinlich einen kleinen wie ich, und dann passt dir die Koppen nicht. Und du kannst aber nicht sagen, jetzt laufst du, wenn irgendwas ist. Wir sollten ja das so flexibel wie möglich halten. Und darum habe ich mir dann gesagt, wir machen so einen Helm rein, weil dann ist dann auch kein Problem, wenn man Helm dran drauf hat und man kann sich den Helm wirklich an jede Kopfform anpassen. Mhm. Und wie gesagt, mittlerweile ist es halt so, dass die Koppengrößen eher wieder zurückgeht. Aber das ist auch passend unterschiedlich, wie man da drauf kommt. Und wie gesagt, das Wetter ist eigentlich das, was eigentlich dann der größte Ding ist, auch wenn man so große Koppen hat.
Aber wer hat denn die größte gehabt?
Bei uns sind einfach, ist alle Demsione, die haben relativ große und Trinkbacher, ja. Die sind einfach eine die haben die größten Koppen. Mhm. Und wie gesagt, es ist ja dann auch schon mal das Wetter schlecht gewesen und wie gesagt, die müssen dann daheim bleiben, oder also Rennbacher hat einmal daheim bleiben müssen, weil da war wirklich ein Sturm angesagt und da kannst du nicht, weil das ist einfach zu gefährlich dann, dass man mit denen dann läuft. Und wie gesagt, wie es vor 2 Jahren so geregnet hat, das ist natürlich auch, man muss sich die Flächen vorstellen. Ja, du hast so ja da dahinter keine Abstützung oder was. Und wenn das Papier dann wach wird, wenn das sich aufwagt durch den Regen, dann, und es kommt dann einmal Wind, dann hast du einfach die großen Schäden dann.
Ja, vor allem, ihr könnt den Termin ja nicht verschieben, es geht einfach nicht.
Wir sind nicht in der Kaiserstadt, die haben das schon mal da, wenn es wieder schlecht gewesen ist, sind sie nächsten Tag gelaufen. Aber wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei der Tradition, da fährt der Zug drüber, in Emse wieder am 5. um 18 Uhr ist der Lauf und da ist zum Laufen. Und ob es der Regen schneit oder stürmt, das ist wurscht, da wird gelaufen.
Ich finde das gut, wirklich.
Ich finde es auch gut.
Manche Sachen müssen einfach bleiben, wie sie sind.
So wie oder? Die Kerzen drinnen.
Richtig, ich finde das auch, ich mag keine LED-Beleuchtung da drinnen haben.
Ja, ich meine, ich kann schon verstehen, dass manche sich sicherheitstechnisch Sorgen machen, aber es ist wahrscheinlich romantischer mit den Kerzen. Jürgen, wir fragen eigentlich alle unsere Gäste im Podcast nach ihren Lieblingsplatzeln im Salzkammergut. Kannst du uns da was von dir persönlich verraten?
Mein Lieblingsplatz im Salzkammergut ist der Rennbach Wasserfall. Mhm. Das ist ja eigentlich fast ein Geheimtipp. Ja, ist zwar überall auf der Straße angeschrieben, aber das ist einfach so, da spürt man eigentlich die Kraft vom Wasser, was da drinnen ist, dass sich da ein Ding reinschneidet und da gibt es ja so ein Festbankerl und da, wenn es wirklich eng wird oder wenn einmal drin ist, dann gehe ich da hin und da sitze ich dann auf der Bank und dann schaue ich ins Wasser rein und das ist eigentlich für mich ganz ein super Platz.
Das ist ein schöner Tipp.
Wie oft passiert denn das circa? Wie oft brauchst du diese Energie?
Naja, wie du zuerst schon gesagt hast, also ich bin relativ viel eingeteilt und wie gesagt, es ist sicher im Monat einmal, dass ich da hingehe.
Du sprichst es nochmal an, dass du bei vielen Vereinen bist, viel eingeteilt bist und auch überall die Ämter eigentlich hast. Würdest du sagen, dass genau das auch ein bisschen diese Magie, diese Einzigartigkeit des Salzkammerguts ausmacht, dass die Leute sich engagieren, dass sie wo dabei sind, dass sie schauen, dass alles bewahrt bleibt und dass Traditionen bestehen?
Naja, ich sage, wenn mich wer sowas fragt, sage ich, ich bin wahrscheinlich eine aussterbende Rasse, weil es ist schon, ich meine, es ist recht lustig, wenn man im Fasching da viel beteiligt ist, aber und auch so bei der Feuerwehr, ich meine, jeder sieht da wieder gerade, ja, bei der Feuerwehr und hin und her, aber es ist alles mit Arbeit verbunden und ich sage, für mich macht das einfach einen Spaß, wenn ich, auch wie es da ist, ja, mit Leuten motivieren kann und man sieht, es kommt wer nachher und man hat dann ein Ding und da tut man sich einfach weit leichter. Ich sage, bei uns in Trachtenverein, die haben sie im Netz zusammengebracht, dass sie sich hinten nachher aufbauen. Und das ist einfach was, wo ich sage, das liegt mir ganz viel am Herzen, dass ich sage, du, wurscht, ob es Feuerwehrverein ist oder sonst irgendwo, man muss einfach schauen, dass man hinten nachher hat, wo man sagt, du, man lebt nicht ewig und irgendwann gefreut zu nehmen. Und dann muss man halt sagen, du, schau, hinter mir ist wer. Da habe ich ein gutes Gefühl, wenn man halt das weitergibt. Und wie gesagt, meine Frau, wir haben vor 2 Jahren das Prenzenburg gewesen. Die habe ich auch motivieren können, dass sie mit mir das macht. Und es war eine von den schönsten Zeiten, was wir gehabt haben. Und es war wirklich 5 Wochen Vollgas und Gaudi und
Wahnsinn.
War voll nett.
Ich habe es befürchtet, du sagst, meine Frau, die habe ich vor 2 Jahren das letzte Mal gesehen.
Ganz im Gegenteil. Ich freue mich, dass du auch die Tradition weitergeben willst, weil das ist ja auch was Schönes, nicht nur das Bewahren, sondern eben auch das Weitergeben an die nächste Generation.
Ja, ich glaube, das ist für dein Leben und das ist ganz wichtig. Und wenn man unser oder meine Begeisterung für das, was ich tue, weitergeben kann und das irgendwann übertragen kann und sagen, du, der hat dasselbe Gefühl wie ich, das ist, und ich glaube, dass das schon viel Salzkammergut ausmacht und ebenso noch weit mehr.
Hast du in allen deinen Vereinen so einen Nachfolger, wie du gesagt hast? Ist dir das überall gelungen?
Eigentlich schon, ja. Das ist überall so, dass ich sage, wenn es irgendwann einen Duscher tut, ist wer da, der sich da um das weiterkümmert.
Großartig. Kannst du ein Leben außerhalb von dieser Region vorstellen?
Nein. Das ist wahrscheinlich jetzt, weg, das ist jetzt die kürzeste Antwort, wahrscheinlich.
Aber vor allem, das ist die eindeutigste Antwort.
Ja, nein, ich fahre schon, also ich fahre schon auf Urlaub auch, aber man sieht viel, aber es ist eigentlich, ob ich wieder zu Hause komme, am Scheinen und bei uns erinnern, also wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben die Seenrand im Sommer, wir haben die Berge, wir können Radl fahren, wir können Skifahren, also wir haben alles, was wir brauchen. Und ich war letztes Jahr in Sizilien und ich meine, es ist auch Teil von Europa, aber wir diskutieren in Österreich über Strohhalme, die man nicht aus Plastik machen, die man, wenn man sich dort anschaut, wie es dort ausschaut. Ich glaube, da leben wir schon auf einem Flöcke von der Erde, wo man denkt, da können wir sich alle Zähne schlecken.
Das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass es viele Orte gibt auf der Welt, wo es so sauber und wo es so ausschaut, wie es bei uns. Das gibt es einfach nicht. Sizilien, Palermo, wenn man da ein bisschen außerhalb ist, diese Müllberge sind ein Wahnsinn.
Ja, das ist eben das. Und ich glaube halt, was man nicht übersagen darf, dass wir uns eben nicht ein schlechtes Gewissen einreden lassen, dass bei uns, ich meine, vor allem gibt es jetzt eine Pfandverordnung mit 1.1. gar nicht so lang, aber ich glaube, dass das nicht unser Problem ist. Weil ich glaube, die paar, die Flaschen bis jetzt beim Feinsten ausgekauft haben, die dann auch in Zukunft und alle anderen, die entsorgen es eh daheim, so wie es sich gehört.
Bevor wir jetzt noch mehr über Flaschen und die Politik reden, hole ich euch wieder zurück, sozusagen. Und wir machen unseren Wordwipe, oder?
Genau, ich freue mich schon drauf. Kurz und knackige Antworten sind am besten. Aber wenn du mehr dazu weißt, freuen wir uns natürlich auch. Am Salzkammergut schmeckt mir
Fisch.
Ja?
Wöcher.
Saibling. Und wenn ich da jetzt sage, dass ich eigene Fischzucht habe, glaubst du mir es auch
nicht? Nein, glaube ich noch nicht mehr.
Es ist aber Saibling. So, ja, ich habe Saibling, ja, genau.
Wie bereitest du den besten Saibling zu?
Auf einen Steckel stecken, einschneiden und ein grob Salz drauf und am Grill legen.
Perfekt.
Was für ein schönes Gericht. Am Salzkammergut taugt man nicht?
Gar nichts. Ich weiß eigentlich nichts, was man nicht taugt.
Das ist fesch.
Ja, super.
Das ist nett wieder.
Am Salzkammergut liebe ich?
In Traunsee.
Okay. Und im Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Unsere Traditionen und Bräuche, die wir haben.
Gut vorbereitet, der Mann.
Ein wunderschönes Schlusswort.
Ja, finde ich auch. Jürgen. Vielen Dank, Jürgen. Das war großartig für uns. Vielen Dank, dass wir da sein durften und bei euch einmal reinschauen durften. Bei die Glöckler in Ebensee.
Ich sage danke und da hat mich gefreut, wenn wir uns am 5. Jänner in Ebensee sehen um 18 Uhr.
Du, wir kommen sicher irgendwann, aber am 5. Jänner sind wir woanders, nämlich Glöckling in Schörfling, weil das ist auch uns wichtig.
Ja, aber vielleicht schaut es euch mal an, wie es richtig geht.
Stimmt, dann noch hätten wir Zeit.
Die war schon am Schluss.
Es war klar, dass die kam. Danke dir.
Mit wieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.